SWR Kultur Gespräch
mit Doris Maul und mit dem Soziologen und Autor Janusz Schubin. Hallo Herr Schubin, ich freue mich, dass Sie hier sind.
Hallo Frau Maul.
Janusz Schubin hat als Soziologe viele Jahre am Hamburger Institut für Sozialforschung gearbeitet und sich dort vor allem mit den Themen Freundschaft, Familie und Einsamkeit beschäftigt. Aktuell forscht er an der Universität Kassel und unterrichtet an der Uni in Göttingen. Außerdem ist Janusz Schubin beteiligt an dem Projekt Kompetenznetz Einsamkeit und hat das sogenannte Einsamkeitsbarometer mitentwickelt. Für sein neuestes Buch Zeiten der Einsamkeit – Erkundungen eines universellen Gefühls ist er um die Welt gereist und hat 71 Menschen in verschiedenen Ländern zu ihren Einsamkeitsempfindungen befragt. Also biografische Erzählungen rund um das Thema Einsamkeit gesammelt. Ein wirklich hochspannendes Projekt, wie ich finde. Herr Schubin, viele Medien nennen Sie einen Einsamkeitsexperten. Fühlen Sie sich mit diesem Label wohl und vor allem richtig verstanden?
Ich sag mal so, als Wissenschaftler hat man vielleicht ein bisschen mehr Bandbreite, was das Thema angeht, weil man einfach mit mehr Menschen gesprochen hat, sei es jetzt direkt oder indirekt. Also letzten Endes ist ja fast alles, was wir über das Thema wissen, einfach wir stellen Fragen und dann schreiben wir uns die auf und dann werten wir die irgendwie aus. Und ich glaube, Experte in dem Sinne, dass ich vermutlich mit mehr Menschen über das Thema direkt oder indirekt gesprochen habe als die meisten anderen, also ich sag mal als 99,99% aller anderen Menschen, ja, in dem Sinne ist das richtig.
Und Sie haben sich ja auch mit zwei sehr konträren Formen sozialen Seins beschäftigt, nämlich mit Freundschaft, also einem Zustand, bei dem extreme Nähe herrscht, und mit Einsamkeit, einer Seinsform der sozialen Nichtbeziehungen beziehungsweise der unbefriedigenden Beziehungen. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Es gibt da so unterschiedliche Wege, wie das dazu kommt. Das erste tatsächlich über die Freundschaftsforschung. Ich habe als Freundschaftsforscher angefangen und in dem Kontext trifft man immer wieder auf Menschen, die haben keine Freunde. Und erstmal ist das sowas, das bemerkt man und denkt sich, okay, vielleicht eine sonderbare Person. Und dann stellt man da fest, okay, die gibt's mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dann fragt man sich als Wissenschaftler natürlich irgendwann, wie kommt denn das eigentlich zustande? Was sind eigentlich die Mechanismen, die dazu führen, dass Leute zum Beispiel freundlos bleiben? Und von da ist es dann eigentlich ein ziemlich kurzer Weg zur Thematik der Einsamkeit, weil eine der Sachen, die man dann relativ schnell über Menschen feststellt, die keine Freunde haben, ist, dass die sich häufiger selbst als einsam beschreiben oder häufiger Einsamkeitsgefühle auch als ein Problem in Interviews kundgeben. Und das war eigentlich so der Einstieg in das Thema. Ich wusste so aus eigener biografischer Erfahrung, wie unangenehm Einsamkeit ist. Man muss dazu vom Hintergrund wissen, ich bin Kind von Entwicklungshelfern und als Kind von Entwicklungshelfern hat man immer so einen Vierjahresturnus. Man hat also immer diese Umbrüche einfach, ne, ziemlich fest eingebaut, wo man einfach quasi seinen ganzen Freundeskreis verliert und dann wieder neu ankommt und man eine neue Kultur kennenlernen muss und wieder komplett fremd ist. Und ich hatte so eine Phase, wo ich aus Lateinamerika nach Deutschland zurückgekehrt bin, so mit Anfang 18. Und das war fürchterlich. Ich weiß noch bis heute, wie unangenehm das war. Also die Empfindung war einfach wirklich sehr, sehr, sehr belastend. Und mir war irgendwie klar, okay, das ist ein, wenn man das hat, dann ist das ein Riesenproblem. Das wusste ich einfach intuitiv. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen und stellt fest, okay, zumindest in meiner Wissenschaft, in der Soziologie, befasst sich damit überhaupt niemand als ein gesellschaftlich erzeugtes Problem. Mhm. So.
Also das war quasi so eine biografisch-organische Entwicklung bei Ihnen gewissermaßen zu dem Thema.
Ja, also einmal, ich denke mal, wenn man nicht Freundschaftssoziologe ist, dann kommt man vielleicht nicht darauf, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das kam auch irgendwie schon so aus der akademischen Biografie raus. Aber ich sag mal, dass man die Grundintuition hat, dass Einsamkeit ein extrem elementares Problem ist. Nicht irgendein x-beliebiges Problem, sondern eins, das Menschen richtig zu schaffen macht. Da kommt dann wirklich die biografische Komponente rein. Mir war klar, dass das was ist. Das ist so tiefsitzend letzten Endes wie Schmerz oder wie Hunger. Das ist was, das fundamental irgendwie dich in deinem Menschsein berührt, wenn du das empfindest und das nicht abschütteln kannst.
Also Sie haben jetzt beschrieben, wie schlimm sich Einsamkeit anfühlt. Wenn wir uns jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite her nähern, wie ist denn Einsamkeit im Gegensatz zu Freundschaft definiert?
In der Forschung wird das erstmal als eine Mangelempfindung definiert. Also es ist kein objektiver Zustand, sowas wie ich bin allein in einem Raum oder ich bin sozial isoliert. Das heißt, ich habe einfach keine Beziehungen, die ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit sehe, treffe, mit denen sozial interagiere. Sondern es ist diese Empfindung, dass ich A, entweder die Beziehung, die ich bräuchte, nicht habe oder dass die Beziehung, die ich habe, die Bedürfnisse, die ich habe, nicht befriedigen. So, also es ist dieses Gefühl des sozialen Mangels, was damit gemeint ist. das ist letzten Endes das, was es unterscheidet von sozialer Isolation, von alleine sein, aber auch von anderen unangenehmen Gefühlslagen wie Depressivität oder wie Angstzuständen und so weiter.
In der Einleitung zu Ihrem Buch Zeiten der Einsamkeit schreiben Sie bezogen auf Einsamkeit, sie gehöre zu den bitteren Erfahrungen menschlicher Existenz, aber kein Geschmack sei so facettenreich wie das Bittere eben. Welche unterschiedlichen Formen der Einsamkeit gibt es?
Ich mache gerne so eine Analogie mit der Musik. Einsamkeit gibt es letzten Endes in so ganz unterschiedlichen Rhythmen. Also es kann wie so ein Boom sein, ne? So ein plötzliches Dröhnen, wenn einen zum Beispiel jemand öffentlich vor anderen zurückweist, sowas. Das kann sein ein mürbemachendes Fiepen wie so ein Tinnitus. Das kann aber auch in so ganz typischen Alltagsrhythmen kommen, zu gewissen Uhrzeiten, wenn man an Erinnerungsorten ist, wo man verlorene Menschen erinnert. Und es hat einfach auch von der, ich sag mal, von der Klangfarbe ganz unterschiedliche Formen. Das kann so an einem nagen oder es kann, und das ist halt auch interessant, manche Menschen, und es sind wahrscheinlich gar nicht so wenige, empfinden Einsamkeit teilweise auch als belebend, als anregend, als etwas, das einen irgendwie intensiv lebendig fühlen lässt. Ja, und dann halt die Lautstärke ist halt auch noch so ein Thema, ne? Das variiert natürlich auch sehr stark. Also ist es was, das ich einfach nur so im Hinterkopf immer irgendwie mit mir rumschleppe, oder ist es was, was wirklich, ich sag jetzt mal auf Englisch, front and center, mich ständig einfach ärgert, nervt und beschäftigt.
Und woran liegt es, dass es bei dem einen so ist, ganz laut, bong, und bei dem anderen nagend wiederum? Wovon ist das abhängig?
Aber das
sehr schwierig, ja.
Das ist tatsächlich auch der Bereich, wo wir in der Forschung nicht wirklich weit sind. Also das fängt schon mal damit an, wie wir es erfassen. Die typischste Art und Weise, Einsamkeit zu erfassen, ist, die Leute einfach zu fragen, stimmst du der Aussage zu, ich fühle mich oft einsam? Und dann sagt man, stimme ich ganz zu oder stimme ich gar nicht zu? Wenn man sich so eine Frage anguckt, dann weiß man schon, okay, das ist sehr grob. Ne? Das ist ein extrem grobes Raster. Und der ganz große Teil der Einsamkeitsforschung ist jetzt nicht viel präziser als das genau genommen. Also alles, was wir so auf Populationsebene, über größere Mengen von Menschen und Verlaufsformen von Einsamkeit wissen, kommt aus solchen sehr grob gerasterten Fragen letzten Endes. Und alleine schon sowas wie intensiv empfinde ich es eigentlich und wie häufig empfinde ich es und welchen Rhythmus hat das eigentlich im Tag, da ist die Forschung gerade erst dran. Also es gibt immer mehr so Studien, wo man zum Beispiel innerhalb eines Tages guckt, ob Menschen einsam sind und sich gerade einsam fühlen. Und dann guckt man, wie hängt das eigentlich zusammen mit ihrem, ich sag mal, mittleren Einsamkeitsempfinden. Wie sehr fühle ich mich eigentlich prinzipiell einsam in den letzten Monaten, Wochen, ne? Also, und das ist alles sehr kompliziert tatsächlich. Also psychologisch ist das tatsächlich nicht so, wie man einfach denken würde, dass jemand, der am Tag häufig einsam ist, dann auch sofort von sich sagt, ja, ich bin ziemlich einsam. Da gibt es solche und solche Menschen. Das hat auch mit Erinnerungen zu tun, damit was Einsamkeit letzten Endes mit meiner Persönlichkeit oder mit mir als Menschen macht. Also wie negativ nehme ich eigentlich mein eigenes Leben wahr? Ne? Sowas verändert sich vermutlich auch durch die Zeit. Das ist eine ziemlich schwierige Frage.
Aber es ist ja überraschend, finde ich eigentlich, dass der Zustand so ist, wie Sie ihn beschrieben haben, dass die Forschung da noch sehr am Anfang sei. Denn Einsamkeit von Menschen gibt es doch schon seit Jahrhunderten. Also dass die Wissenschaft da noch nicht
wahrscheinlich weiter... Wahrscheinlich so lange, wie es die Menschheit
ja,
gibt.
Ja, genau.
Mit ziemlicher Sicherheit.
Ja. Und Einsamkeit ist ja heute auch überwiegend negativ konnotiert. Wer einsam ist, dem fehlt etwas, nämlich verlässliche, qualitativ befriedigende soziale Beziehungen. Wenn wir jetzt mal auf die Historie blicken, seit wann ist das so, dass die Einsamkeit negativ konnotiert ist?
Ich würde sagen, historisch gesehen eigentlich immer mal wieder. Aber jetzt sagen wir auf die westliche Gesellschaft bezogen, wo ich das so aus den Texten, die ich kenne, nachvollziehen kann, ist es so, dass das bei uns im 19. Jahrhundert die typische Deutung wird. Davor ist Einsamkeit relativ stark religiös verstanden, als eine Erfahrung, die auf dem Lebensweg eines Christen eine bestimmte Form von Prüfung darstellt. Also die Erfahrung selber wurde sehr stark christologisch gedeutet, als eine Nachahmung Christi auch. Ne? Also
ja, Jesus 40 Tage und nicht.
Genau, ich erlebe diese Anfechtung des Teufels, die Gesellschaft ist sündig und ich ziehe mich aus ihr zurück. Und dann vielleicht auch noch in den spirituelleren und etwas seltsameren Varianten als diese Erfahrung der Abwesenheit Gottes im Moment der Kreuzigung, also als diese Unsicherheit über die Existenz Gottes vielleicht auch noch, die der Christ dann zu bewältigen hat, indem sich auch sein Glauben beweist und so weiter. Aber das war eher der Deutungskontext, in dem man dieses Gefühl interpretierte. Das ist immer so diese Verwechslung, die man da hat. Nicht unbedingt als eine angenehme Empfindung, das wäre die falsche Beschreibung, aber als eine würdig machende Erfahrung. Vor allen Dingen, wenn man die Einsamkeit bestand, also wenn man ihr widerstand und durch die Einsamkeit hindurchging mit einer gewissen Charakterfestigkeit, dann war das etwas, das einen durchaus zu einem Menschen höheren Werts machte, ne? Bis hin zu diesen ganzen heiligen Lebensformen, die ganz absichtlich probierten, die Einsamkeit zu suchen. Kompliziert ist dabei immer, dass die europäischen Sprachen lange nicht genau unterscheiden zwischen den Räumen des Alleinseins, Räume, in denen kein anderer anwesend ist, Alleinseinsräume, Einöden, Wüsten, Rückzugsräume, Klöster und so weiter und der tatsächlichen Erfahrung der Einsamkeit. Es geht sprachlich sehr stark durcheinander. Aber seit dem 19. Jahrhundert wird das deutlich, dass in den Sprachen unterschieden wird, einmal zwischen diesen Alleinseinsräumen und der Erfahrung der Einsamkeit und dass auch ganz klar ein Vokabular aufkommt für Einsamkeit als was Schlechtes, Entwürdigendes, Herabwertendes. Das ist ziemlich deutlich. In der englischen Sprache merkt man das zum Beispiel an Wortfeldern richtig. Also es gibt dann einfach Begriffe wie lonely oder lonesomeness auch. Die sind ganz klar negativ konnotiert. Die fangen als so ambivalente, schillernde Begriffe an. Bei Shakespeare bezeichnet lonely am Anfang noch die Eigenschaft eines Drachen, der gefährlich ist, der gefürchtet wird, der sich den Menschen nicht zeigt, der unverstanden ist. Also so auf dem Rücken von Aristoteles ist der halt weder Gott noch Tier, aber halt auch kein Mensch, sondern so ein schillerndes Fabelwesen, irgendwie der Einsame. Und das wird dann aber immer deutlicher, einfach was Herabwürdigeres und Schlechtes. So. Und im Deutschen gibt es dann auch so Begriffsschöpfungen, die auch in die Richtung gehen. Die sind bei uns nicht so deutlich, aber bei uns gibt es zum Beispiel sowas wie Mutterseelen allein. Das kommt im 19. Jahrhundert, wird das auch sehr populär, in Schriften zumindest, wo man einfach sieht, da entsteht in der Soziologie sagen wir, eine eigene Semantik für diese schlechte Einsamkeit.
Aber ich habe auch in Ihrem Buch dazu gefunden, dass Sie davor ja warnen, religiöse und spirituelle Arten der gesuchten Einsamkeit als positiv zu bezeichnen. Da ist so ein Satz, die christliche Einsamkeit sei vielmehr eine fürchterliche Erfahrung von heiligem Ernst. Und daraus resultierten die positiven Deutungen.
Genau, also gerade diese Erfahrung, dass man da geprüft wird, dass man da angefochten wird, da entscheidet sich letzten Endes das Seelenheil. Vor dem Hintergrund ist Einsamkeit halt eine wahnsinnig ernste Angelegenheit. Also es ist nicht einfach irgendwie eine beliebige Empfindung, sondern das ist Teil, also die erste Stufe der Einsamkeit in dieser typischen, ich sag mal, christologischen Deutung, sind diese Anfechtungen des Teufels. Besonders eindrucksvoll ist das beispielsweise in der Vita Antoni, also im Leben des heiligen Antonius geschildert. Dieser Rückzug aus der sündigen Gesellschaft und die Empfindungen, die man dann machte, wenn man sich dem entzog, die Unsicherheiten, das, was dann passierte, das muss man sich ziemlich unangenehm vorstellen, aber gleichzeitig als was wirklich den Kern meiner Existenz berührte. Also da ging es um alles in dieser Einsamkeit. Und dann in der Nachfolge, wenn man das also sozusagen überstand, waren die anderen Erfahrungen dann auch, und da sieht man, wie das dann gewürdigt wird. Einmal machte man Erfahrungen der Erleuchtung, das heißt, man verstand Dinge, man wurde eingeweiht in Mysterien. Also man war besser dazu in der Lage, zum Beispiel die Schriften zu deuten oder auch zu wissen, was richtig und was falsch ist, was Gottes Wille ist. Und das brachte man dann zurück in die Gesellschaft. Also der Einsame, der das durchlitten hatte, der blieb ja nicht einfach in der Wüste, sondern der brachte ja diese Kenntnisse zurück und brachte sie in die Gesellschaft. Der verbesserte dann die Gesellschaft, in die er zurückkehrte. Und das wertet auf in den Augen der anderen. Das ist auch, ich sag mal, für die Wüstenväter insgesamt gut belegt. Die hatten natürlich häufig jede Menge Follower, würde man heute sagen. Also die was da war, eine hoch angesehene Erfahrung letzten Endes, die da machten. Am Ende ist es halt in dem Sinne dann positiv, dass man da eine spirituelle Erfahrung macht, die von unglaublichem Wert ist.
Lassen Sie uns jetzt aus dem christlichen Kontext lösen und auch wieder zu Ihrer Person kommen. Sie haben ja offenbar einen Selbstversuch zum Thema Einsamkeit gemacht und sich auf die viel zitierte einsame Insel zurückgezogen. Was war das für eine Motivation, die Sie dazu gebracht hat und wie hat sich diese Erfahrung dann gestaltet?
Ja, das gehört allerdings auch in eine Periode, die hat jetzt nicht mit meiner wissenschaftlichen Tätigkeit als solcher zu tun. Also man muss dazu zum Hintergrund wissen, dass meine Mutter, man würde heute sagen, eine Aussteigerin ist. Also die hat lange für den Deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet. Und ist dann irgendwann Subsistenzlandwirtin geworden. Das heißt, die hat sich ein Stückchen Land in der Andenvorkordiere besorgt. Relativ weit ab vom Schuss. Und weit ab vom Schuss heißt Siedlungsdichte 2 Personen pro Quadratkilometer. Das heißt, der erste Vorzug der Siedlungsstruktur da ist, dass man da wirklich gut alleine sein kann. Und ich wollte es irgendwann einfach mal wissen, was passiert, wenn man wirklich alleine ist, ganz lange alleine ist und auch nicht kommuniziert. Das ist eine Regengegend, da regnet es so ungefähr 210 Tage im Jahr, sieht wahnsinnig malerisch aus, eine der schönsten Gegenden, die man sich irgendwie vorstellen kann. Vulkane mit Schnee bedeckt, immergrüne Wälder und das alles in so einem Grau-Grün die meiste Zeit des Jahres. Meine Mutter selber wohnt hinter so einem See, also man muss, um da überhaupt hinzukommen, da gibt es keine Straße hin oder so, man muss da über einen See rudern. Und der
wohnt
See,
die da immer noch, Entschuldigung?
Ja, die wohnt da immer noch. Oh. Und der See selber wirkt wie so aus der Steinzeit, weil da so tote Bäume drin liegen und der ist durch einen Vulkanausbruch entstanden und das sieht aus, als wäre man in Jurassic Park, also vollkommen irre Gegend. Und da steht so eine kleine Hütte auf so einem Hügel. Ja, das habe ich dann halt mal gemacht, solange wie ich es ausgehalten habe. Am Anfang war es, ehrlich gesagt, die ersten Tage war es sogar ganz schön, aber irgendwann fängt es an sehr, wie soll man sagen, sehr langweilig zu werden. Und was ich so vor allen Dingen in Erinnerung habe, ist, wie mein eigenes Selbstgespräch immer monotoner wurde. Man hat dann ja irgendwann, ich sag mal, zumindest bei mir ist das so, diesen sozialen Interaktionsstau, den man noch abarbeitet nachträglich im Kopf, den hat man irgendwann leer gearbeitet, der ist dann irgendwann weg. Und dann bleiben nur noch so Fetzen übrig, die sich ständig wiederholen und die einen irgendwann wahnsinnig langweilen über einen selber.
Wie lange waren Sie denn da?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es müssen sowas wie 10 Tage ungefähr gewesen sein. Auf den Tag genau weiß ich das nicht mehr, wie lange ich das ausgehalten habe, aber es war nicht sehr lange. Nach einigen Tagen wurde es mir persönlich schon wirklich zu unerträglich und ich habe es dann abgebrochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen da tatsächlich sehr ähnlich gepolt sind wie ich. So 2 Wochen vollkommen alleine irgendwann, irgendwo, da ist die Obergrenze, viel mehr trägt man nicht.
Und nach dieser Erfahrung haben Sie dann Phasen oder Situationen der Einsamkeit gemieden? In Ihrem Leben meine ich jetzt?
Ich meine, die Art von Einsamkeit, die ich versuche zu vermeiden, findet vor allen Dingen in Beziehungen statt. Tatsächlich. Also ich vermeide jetzt nicht unbedingt das Alleinsein. Das ist ja auch bis zum gewissen Grad ja eine Reaktion auf soziales Gestresstsein. Man zieht sich zurück. Also das ist letzten Endes, was Einsamkeit ist. Das Soziale ist anstrengend auch und verletzend. Und ich ziehe mich zurück. Und in dem Sinne, finde ich, ist Einsamkeit erstmal okay. Und das Alleinsein, das darauf folgt, das muss man, finde ich, auch so akzeptieren und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Nee, was ich eher vermeide, ist Einsamkeit, die in Beziehungen passiert, weil man sich fundamental verkennt wechselseitig. Das ist was, was ich probiere, möglichst zu vermeiden.
Das ist jetzt noch ein bisschen kryptisch. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern.
Ein Großteil von Einsamkeit kommt zustande in unseren Arten von Gesellschaften, weil man in den Beziehungen, in denen man sich bewegt, auf eine gewisse Art und Weise, ich würde mal sagen, den anderen und sich selber verkennt. Also man baut Beziehungen mit Menschen, in denen keiner glücklich ist. So irgendwie so. Man will Sachen von den Beziehungen, die sie einem nicht bereit sind zu geben. Und dann leidet man darunter, dass man sie nicht bekommt. Das ist so ein Klassiker. Oder andersrum, man macht andere Menschen einsam, weil sie Sachen von einem wollen, die sie von einem nicht haben können. Und das ist, ich würde sagen, die Art von Einsamkeit, die ich tatsächlich relativ aktiv probiere zu verhindern, wobei da, ich sag mal, der Selbsteinsicht manchmal einfach Grenzen gesetzt sind.
Interessant finde ich, was Sie auch über Phänomene der kollektiven Vereinsamung in Ihrem Buch schreiben, als Folge des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Wie hat das denn funktioniert oder wie sah das konkret aus?
Ja, das ist in Deutschland, denke ich, ziemlich tricky. Das Erste, was man so rein so quantitativ darüber sagen kann, ist, dass wenn man in die gedruckte Sprache schaut und guckt, wann in der deutschen, im deutschen gedruckten Bücherkorpus oder Schriftenkorpus das Wort Einsamkeit am meisten verwendet wird, dann ist das in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist natürlich eine Zeit, in der, ich würde sagen, die deutsche Gesellschaft sehr stark dadurch geprägt war, dass man so eine Kollektivschuld getragen hat, die aber auch zum Teil abgewiesen hat. Also nicht nur zum Teil, sondern ich meine, Adorno hat die entsprechenden Studien dafür geliefert. Die Deutschen hatten so diesen, ich sag mal, so einen ganzen Mikrokosmos an Strategien, wie sie irgendwie vor sich selber gerechtfertigt haben, was sie da angestellt hatten. Und dazu gehört, zu diesem Mikrokosmos gehört natürlich eine gewisse Art von Verlogenheit, die die Leute vermutlich aber auch durchschaut haben. Die wussten, dass sie sich selber verarschen. Irgendwo auf so einer elementaren Ebene. Und das wendet man aber erstmal nicht gegen sich selbst, das wendet man gegen die anderen. Also was waren denn Nachbarvereine? Wo hat er eigentlich die schönen Bilder bei sich an der Wand? Wem hat er die denn geklaut? Deutschland war so eine Gesellschaft, sage ich mal, 45, mit einer wahnsinnigen Menge an Verlusten, einfach auf menschlicher Ebene, an gestorbenen Menschen, an Menschen, die ihre Psyche im Krieg gelassen hatten, die alles verloren hatten, Heimat, Wohlstand, Sicherheit, das war alles weg. Und sie hatten auch diesen Glauben, der mit dem Führer einherging, diese Glaube an eine nationale, an ein Kollektivschicksal, an ein großes Kollektivschicksal, das an den Führer gekoppelt war, das war auch weg. Und man hatte diesen wahnsinnigen Verlust auf allen Ebenen. Und man war gleichzeitig Teil dieses Verbrechervolks und konnte den anderen nicht trauen. Das ist so diese Konstellation, in der diese, ich sag mal, Einsamkeitsthematisierung nach dem Zweiten Weltkrieg aus meiner Sicht stattgefunden hat. Und die hat dann so komische Dynamiken. Also zum Beispiel das Faktum, dass man ja trauert und einsam ist, weil da einer an der Front geblieben ist, der ein halbes Dorf in Russland ausgelöscht hat. Darüber kann man nicht so sprechen. Also man schweigt man darüber. Man ist leise einsam, aber durch dieses Schweigen wertet man das Opfer der Menschen wieder auf. Ne? Man kann es nicht offen sagen, wie toll das war, dass die da rumgerannt sind und alles Mögliche gebrandschatzt und getötet haben. Aber trotzdem hat man ja ein Opfer gebracht. Einsamkeit, dieses Erdulden der Einsamkeit, Erleiden der Einsamkeit steckt für meine Begriffe in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre ganz stark in dieser seltsamen Melange aus kollektivem Beschweigen. Und dieses Beschweigen ist aber mächtig, weil es die Opfer adelt und sie gerade nicht zu Tätern macht. Und im Deutschen war das Wort Einsamkeit eher sowas wie ein heroisches Wort. Im Englischen ist das zu der Zeit ganz klar ein Wort, das sehr ähnlich gelagert ist wie Angst. Und es ist nichts Positives und Stärke ist nicht damit assoziiert. Im Deutschen ist das ziemlich klar ein Wort, das darauf hindeutet, dass es so eine Art einsamer Wolf-Stereotyp gab.
Das fand ich jetzt sehr aufschlussreich bezüglich der Nachkriegszeit. Und nach der Nachkriegszeit, also ab den 1960er Jahren, wurde dann aber Einsamkeit sukzessive als Effekt individuell zurechenbarer biografischer Entscheidungen verstanden. Würden Sie sagen, die Einsamkeit wurde dann privatisiert?
So interpretiere ich das, was da passiert ist, ja. Mhm. Man kann zum Beispiel auch in die wirklich wenigen Studien zur Einsamkeit aus der Zeit gucken. Und wenn man sich anschaut, wen halten die da für die Figuren, die einsam werden, dann sind das typischerweise so Aufsteigerfiguren. So Leute, die ihre Milieus verlassen, die Karrieren machen und die dann vor allen Dingen sehr individualisierte Lebensverläufe haben. Also das wird alles sehr stark situiert in diesem Kontext einer entstehenden Konsumgesellschaft, in der Beziehungen instabiler werden und in denen Beziehungsbiografien, ich sag mal, viel stärker in das Belieben der Einzelnen gestellt sind. Und Einsamkeit versteht man in dem Kontext halt einmal als diesen Effekt des Verlassens von Herkunftsmilieus, weil man es geschafft hat, weil man eine bestimmte sehr individuelle Bildungskarriere gemacht hat. Oder als Effekt von Partnerschaftsbiografien, wo man einfach ja über wechselnde Partnerschaften irgendwann sich, ich sag mal, in so eine Art soziales Ausmanövriert hat. Ne? Das heißt, da verschwindet, wenn man so will, diese Kollektivdimension in der Erzeugung von Einsamkeit, die ja nach dem Krieg für alle vollkommen offensichtlich war letzten Endes. Ne? Einsamkeit ist da was, das passiert mir letzten Endes, weil ich Entscheidungen über mein eigenes Leben treffe. Und in dem Maße, denke ich auch, hat es aufgehört, eine politisch lesbare Empfindung zu sein. Eine, die sowohl genutzt wird, um sich über das Ganze zu beklagen, ne? Oder benutzt wird, um eine bestimmte Form von Kollektivgut, wie dieses Ansehen der Opfer, zu retten. Einsamkeit wird dann halt wirklich dieses Problem, das irgendwer hat, weil er nicht wusste, wie er mit seinen Beziehungen zurechtkommen soll.
Zum Beispiel, ja. Also nicht mehr politisch lesbar, aber es ist notwendig, das dann politisch zu bekämpfen. Aber darauf kommen wir später noch. Ich möchte zunächst mal jetzt wirklich auf Ihre interessante Forschung kommen. Ich hatte es ja eingangs gesagt, Sie sind um die Welt gereist und haben 71 Menschen befragt zu ihren Einsamkeitsempfindungen. Sie selber schreiben zu Ihrem Vorgehen oder zu diesem Projekt, Sie hätten versucht, die Bohrkerne einzelner Einsamkeitsbiografien zu sammeln. Auf welche Bohrkerne sind Sie gestoßen?
Ja, von der Sache her probiert man, möglichst unterschiedliche Menschen zu befragen. Also erstmal die Auswahl der Länder, die ist nicht ganz zufällig. Ich bin in Gesellschaften gegangen, in denen ich mich kulturell auskenne. Also ich war in den USA, in Deutschland und in Chile. Das passte insofern gut, als die tatsächlich sehr unterschiedlich modernisiert sind und auf sehr unterschiedlichen Modernisierungsfaden letzten Endes laufen. Also es sind alles drei moderne Gesellschaften, aber mit ein bisschen anderen Akzenten. Also sind gesellschaftlich einfach divers und unterschiedlich. Und dann innerhalb dieser Gesellschaften habe ich nochmal probiert, möglichst die unterschiedlichsten Positionen abzudecken. Also ich habe zum Beispiel Hirten in Patagonien untersucht, da wo meine Mutter lebt, halt so Leute, die weit draußen viele Zeit alleine mit Tieren verbringen. Ich habe vollkommen vereinsamte Männer in New York interviewt. Ich habe Latinos interviewt, die auf dem Bau gearbeitet haben. Ich habe ganz normale deutsche Mittelschichtler interviewt, die so eine bildungsbürgerliche Biografie haben, wie ich die selber habe. Ich habe Menschen interviewt, die ganz unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und sexuelle Identitäten haben. Die Idee dabei ist, dass man mit Menschen das Netz weit spannt. Das ist letzten Endes der Plan. Und dann hofft, dass man sozusagen die Extrempositionen so ganz gut einfängt.
Und welche der 71 Einsamkeitsschicksale, sage ich jetzt mal, auf die Sie gestoßen sind, hat Sie vielleicht am meisten überrascht im Sinne von Ihre bisherigen Einsichten und Forschungserkenntnisse zum Thema Einsamkeit durcheinandergebracht?
Oh, viele. Also die, von denen ich sagen würde, bei denen ich was Elementares gelernt habe, sind alle in dem Buch.
Ein knappes Dutzend.
Genau. Dazu gehören zum Beispiel, ich meine, als ich angefangen habe, ist natürlich die erste These, und die ist ja auch weit verbreitet, ist, dass so Individualisierungsprozesse Einsamkeitsempfindungen wahrscheinlicher machen. Ist ja auch irgendwie plausibel, ne? Man hat mehr Trennung und diese Beziehungsmärkte sind instabiler und man hat weniger Kontakt zur Familie und man ist ungebundener und so weiter. Und warum sollte das nicht auch ein paar Kosten haben, ne? Ist irgendwie eine plausible These. Und ich habe dann auch ziemlich viele Interviews in so ärmeren Vierteln in Santiago de Chile geführt. Da habe ich quasi schon bei den ersten Interviews gelernt. Mit dieser These was ganz Elementares nicht. Nämlich, wenn man Frauen in diesen Vierteln befragt und guckt, wie einsam die sind und warum die so einsam sind, wie sie sind, dann lernt man sehr schnell, dass sowas wie Geschlechterverhältnis und vor allen Dingen geschlechtergerechtere Verhältnisse einfach einen wahnsinnigen Einsamkeitsschutz bieten. Und dass ganz besonders harte Formen der Einsamkeit, die einfach daher rühren, dass man Männern ausgeliefert ist, die einen missbrauchen, und die einem keine Chance auf irgendeine Art von selbstbestimmtem Leben lassen, dass sowas bei uns einfach mehr oder weniger ausgestorben ist, nicht vollständig, aber doch weitgehend zurückgedrängt worden ist. Dass diese Art von Einsamkeit, die dann durch ein paar Trennungen zustande kommt und weil man mal Trennungsphasen hat, auf gar keinen Fall das aufwiegen kann. Das lernt man einfach ganz intuitiv. Also da fiel mir wie Schuppen vor den Augen. Ich dachte, mit dieser These stimmt was nicht.
Aber Gewalt gibt es natürlich hier in Geschlechterbeziehungen auch.
Ja, es ist aber, die Menge ist einfach anders. Und ich sag mal, so Statistiken, die ich auch später erhoben habe, ne, also alleine wie viel mehr Frauen in Lateinamerika arbeiten als Männer. Unsere Geschlechterverhältnisse sind im Vergleich einfach so viel gleicher als dort. Ich meine, ich habe mit Frauen gesprochen, die nicht alleine auf die Straße gehen durften. Und das ist dort ziemlich typisch in Stadtvierteln. Also das ist wirklich im Grad, auch der Grad an Akzeptanz von sexualisierter Gewalt, von Partnergewalt und von intimer Gewalt in Familien, der ist einfach viel höher und das ist einfach viel krasser.
Und das heißt, da sorgen diese gesellschaftlichen Strukturen just dafür, dass die Menschen, die Frauen, die sie da getroffen haben, einsam sind.
Genau. Also es ist einfach diese Form von strukturellen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zum Beispiel, die sind wahnsinnig einsamkeitsgenerativ. Erst wenn man in Beziehung steckt, indem man auch Verhandlungspotenziale hat, indem man aushandeln kann, wie man leben will, indem man die etwas technische Weise ist, indem man positive Beziehungsgüter schaffen kann, ne? Und nur solche Beziehungen schützen auch vor Einsamkeit.
Und wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen von den Beziehungen lösen, Stichwort aushandeln. Also was mich auch interessieren würde, auf welche Strategien im Umgang mit Einsamkeit sind Sie bei Ihren Protagonisten, die Sie da in Ihrem Buch versammelt haben, John, Martha, Pete, Egon, Natascha und andere, auf welche Strategien sind Sie gestoßen?
Oh, da gibt es sehr viele unterschiedliche Sachen. Es gibt Strategien, von denen würde ich sagen, würde man wahrscheinlich aus einer psychologischen Perspektive eher sagen, das sind so fatale Strategien. Also wenn man zum Beispiel an John denkt, der verkörpert letzten Endes diese unverarbeiteten Verlusterfahrungen zu seinen Eltern, besonders zu seiner Mutter, in Weihnachtsbäumen, die er in seiner Wohnung stehen hat. Und er weiß selber nicht, warum die da stehen. Also der verarbeitet einfach Verluste gar nicht, bis zu dem Punkt, wo er gar nicht mehr weiß, ob er einsam ist. Es gibt also, ich sag mal, Verdrängungsmechanismen und solche, das Schaffen von Beziehungsrepräsentanzen als Substitute, weil man mit Verlusten nicht umgehen kann oder es nicht geschafft hat, mit Verlusten umzugehen. Es gibt solche Strategien, wenn man das so nennen will. Es gibt so Strategien, wenn ich zum Beispiel an die USA denke. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die aus dem Musikbusiness stammte und die wirklich eigentlich eine genau genommen sehr schwierige Biografie hatte. Also lesbisch, schwarz und erkrankt sehr schwer auch an Krebs. Und in dem Zusammenhang wird sie verlassen von ihrer Frau. Sie verliert ihren Wohlstand, ihre Wohnung verkaufen, um ihre Krankenhausrechnung zu bezahlen. Also sie erlebt einen fürchterlichen Zusammenbruch eigentlich ihrer gesamten sozialen Welt. Und die ist trotzdem nicht sonderlich einsam gewesen. Also die erlebt schon diese Einsatzphase, wo sie die Krebsdiagnose kriegt und ihr Sohn noch sehr jung ist, als einen Moment fürchterlicher Einsamkeit, weil sie sich einfach Sorgen macht. Gerade auch, weil sie weiß, dass ihre Frau eigentlich nicht belastbar ist, eigentlich jemand ist, den man jetzt nicht mit den Kindern alleine zurücklassen kann. Und trotzdem kriegt die irgendwie die Kurve. Das ist ziemlich überraschend. Also man denkt so, die Gesellschaft bietet dir keinen Rückhalt und irgendwie werden alle deine Ressourcen, quasi Gesundheit, Wohlstand, Arbeit, alles wird dir genommen und trotzdem schafft die das irgendwie im Gleichgewicht zu bleiben. Und die hatte so eine Tugend, die ich ganz interessant fand und die ich auch irgendwie denke, die ist nicht schlecht. Die hat immer an ihren Beziehungen gerettet, was sie an denen retten konnte. Also die hatte, wenn man so will, einen geraden Blick auf ihre Beziehung. Also die hat in dem Interview ganz explizit gesagt, dass sie immer wusste, letzten Endes, dass sie ihrer Frau das nicht zumuten kann, dass sie nicht für solche harten Sachen geschaffen ist. Und sie nutzt das dann für sich, wie sie kann. Also es gibt so eine Passage, wo sie dann halt sagt, naja, die hat halt so eine Patientenverfügung aufgesetzt und in der Patientenverfügung wird diese dann ja Ex-Frau als rechtlicher Exekutor eingetragen.
Vormund oder so.
Als Vormund eingetragen. Mhm. Und es ist so ein bisschen trocken, wie sie es sagt. Sie sagt letzten Endes, naja, ich kann auf eine Sache bei der nämlich vertrauen. Die wird den Weg gehen, der für sie am einfachsten ist. Weil sie macht sich einfach Sorgen, dass die Kinder das dann nicht loslassen können. Sie dann an so Maschinen angeschaltet lassen und sie da einfach dann nicht in diesem Krankenhaus da ewig vor sich hin vegetiert. Und sie weiß aber, diese Frau wird den einfacheren Weg gehen und mich abschalten lassen. Und das nutzt sie für sich. Das heißt, die ist nicht bitter darüber, dass sie verlassen wird. Sie versteht die Menschen, mit denen sie zusammenlebt, als die Menschen, die sie sind und rettet dann an diesen Beziehungen, was in denen zu retten ist. Die probiert, die Wahrheit der Beziehung, in denen sie sich befindet, auch zu verstehen und dann zu leben. Und das macht sie relativ resistent gegen Einsamkeitsgefühle.
Sie haben jetzt für diese Recherche und für das Projekt ganz viele Erscheinungsformen von Einsamkeit kennengelernt, haben auch diese Strategien, diese sehr unterschiedlichen Strategien erfahren oder davon hören können von den Menschen in den Interviews. Welche Auswirkungen hat denn dieses Projekt jetzt für den Soziologen Janosch Schobin? Welche Konsequenz ziehen Sie daraus für Ihre weitere Forschung und für die Herangehensweise an das Thema Einsamkeit?
Was ich persönlich daraus aus diesen ganzen Erfahrungen gelernt habe, sind so ein paar eigentlich relativ einfache Sachen. Ich war gar nicht so unerfolgreich darin, die auch in die Politik zu bringen. Also das Erste ist die Frage, dass man bei Einsamkeit natürlich unterscheiden muss zwischen, ich sag mal, unnötiger Einsamkeit, Einsamkeit, die gesellschaftlich produziert wird, die aber eigentlich vermeidbar ist. Dazu gehört aus meiner Sicht sowas wie bei all diese Formen von Einsamkeit, die durch soziale Ausgrenzung produziert werden oder die durch Ungerechtigkeiten einfach produziert werden oder die auch durch soziale Missstände wie Armut produziert werden. Das sind alles Formen der Einsamkeit, die brauchen wir nicht. Und dann gibt es solche, um die kommt man nicht drum herum, weil wir nun mal sterblich sind. Und für diese Formen, finde ich, braucht es halt würdige Formate. Und das habe ich relativ schnell dann in Lateinamerika gelernt. Es gibt halt durchaus Formen der kollektiven Einbettung von Einsamkeit. Die sind jetzt in Lateinamerika sehr christlich geprägt, aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man das sicherlich machen kann. Das Schicksal von einsamen Menschen als etwas zu bestehen, von dem ich sagen würde, da ist jemand durch seine Lebensumstände oder auch durch die gesellschaftlichen Umstände, in denen er lebt, herausgefordert. Und diese Person macht dann was da draus, so gut sie kann. Und das sollte einem auch eine gewisse Art von Achtung abverlangen, dass sie das schafft oder wie sie das macht. Und dazu gehören aber auch so Sachen einfach wie soziale Formate dafür anzubieten, Einsamkeit zum Ausdruck zu bringen, besprechbar zu machen. Politisch folgt daraus natürlich sowas wie, dass man probiert, Destigmatisierungskampagnen zu machen.
Naja, und die Politik in Deutschland hat ja schon erkannt, dass Einsamkeit ein wichtiges Thema ist, dass auch die Politik da wirklich Strategien entwickeln muss, hat damit auch begonnen. Die alte Ampelregierung schon hat 2023 ja diese Strategie.
Sogar die GroKo davor schon.
Die sogar schon, ja. Also Strategie gegen Einsamkeit, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist das Ziel. Ich glaube, die aktuelle Strategie hat 111 Maßnahmen. Welche dieser Maßnahmen finden Sie gut und richtig und welche eher weniger zielführend?
Naja, man muss dazu erstmal verstehen, dass das eine Bundesstrategie ist. Und dann muss man als Zweites verstehen, dass die Bundesrepublik ja eigentlich auch schon ein sehr fähiger Sozialstaat ist. Und wir sind ja auch keine sonderlich einsame Gesellschaft, wenn man uns europaweit vergleicht zum Beispiel. Und das heißt, das sind erstmal ziemlich viele Maßnahmen, die der Bund schon lange ergreift. Von denen, die dann neu ergriffen wurden, sind aus meiner Sicht vor allen Dingen sinnvoll, die auf kommunaler Ebene angesiedelt sind. Also ich denke, letzten Endes entscheidet sich die Frage, ob wir unnötige Einsamkeit verhindern können auf Ebene der Kommunen bei uns. Und das heißt, alles, was kommunale Strukturen fördert, die Einsamkeitsbelastung dämpfen können. Und Leute, die gerade vor allen Dingen in Vereinsamung rutschen, die dann nicht mehr wissen, wie sie selber rauskommen sollen, irgendwie abfängt. Das kann nur vor Ort passieren letzten Endes. Das kann nur in den kleinen Kreisen passieren. Das kann nur durch lokale Strukturen eigentlich gewährleistet werden. Und alles, was sowas fördert, ist aus meiner Sicht erstmal sinnvoll. Die Frage ist, wo werden die Mittel am allerbesten eingesetzt? Und ich glaube, da ist extrem viel Nachschärfungsbedarf. Also wir brauchen eigentlich ein viel besseres Verständnis davon, wo wir die sehr begrenzten Mittel, die in diesem System noch irgendwie frei flottierbar verfügbar sind, eigentlich einsetzen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass bei uns ganz viel letzten Endes Strukturprobleme stehen, was so die Behandlung von Einsamkeit angeht. Ich sage mal, so ein klassisches Problem, das wir aktuell haben, ist, sehr viele einsame Menschen schlagen bei ihren Hausärzten auf. Und es ist bekannt, da wird kaum ein Hausarzt, mit dem ich hier oder Hausärzte, mit der ich hier darüber gesprochen habe, ist irgendwie verwundert. Die kennen ihre Pappenheimer. Die wissen, es gibt ganz viele so untypische Beschwerdebilder, Schlaflosigkeit, psychosomatische Beschwerden, wo häufig einfach ein Einsamkeitshintergrund eine Rolle spielt. Und viele Hausärzte und Hausärztinnen wissen das auch. Die können nur damit nichts machen. Die können vielleicht dann mal darauf hinweisen, dass man aktiv werden könnte in die Richtung. Aber die haben da eigentlich nicht wirklich ein Instrument für. Da gibt es eigentlich nicht wirklich Strukturen für. Und sowas gehört mit in diesen ganzen Problemhaushalt dieses riesigen Reformstaus, den diese Republik hat. Wir müssten da eigentlich wirklich was umbauen, auf eine ganz fundamentale Art und Weise, damit diese Durchlässigkeit zwischen diesen ganzen Säulen und Sektoren und Ebenen und so weiter, was es da einfach alles an Brandmauern und an Schutzwellen und an Inseln und Futtertrögen und was nicht alles gibt, das bräuchte mal einen ganz, ganz gehörigen Shake-up. Und das ist schwierig.
Sie haben sich ja durchaus auch mit der Zukunft bezogen auf das Thema Einsamkeit beschäftigt. Sie sprachen eben die Hausärzte an, aber haben das jetzt nicht erwähnt, diesen Einsatz einsamkeitsdämpfender Substanzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, diagnostizieren Sie ja schon jetzt das, was Sie eine Pharmakotisierung der Einsamkeit nennen.
Ja, also man kann ganz klar sehen, dass das auf unterschiedlichen Ebenen halt in der Pharmaindustrie gescoutet wird. Ich meine, erstmal muss man einfach ganz nüchtern sagen, einsamkeitsdämpfende Substanzen gibt es ja eh schon und die Leute nutzen die auch schon. Also das Einfachste ist Alkohol. Und das funktioniert ja auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man sehr einsam ist und man trinkt erstmal ein bisschen Alkohol. Das ist keine gute Strategie, aber Menschen machen das. Das ist auch in der ärztlichen Praxis ein bekanntes Problem, dass sehr viele Schmerzmittelmissbrauchspatienten beispielsweise natürlich auch eine Einsamkeitsproblematik haben. Und da man durch Schmerzmittel auch das Einsamkeitsempfinden bis zu einem gewissen Grad dämpfen kann, machen Menschen sowas eh schon. Ich sag mal, der Best Case ist, dass man Drogen mit hoher Nebenwirkung substituiert durch Drogen mit einer geringeren Nebenwirkung und mit einem gleichen Effekt. Das wäre vielleicht sogar gesellschaftlich wünschenswert. Das zweite ist, dass das vielleicht sogar gerade bei sehr starken Einsamkeitsproblematiken hilfreich sein könnte, damit die Leute zurück in sozialen Verkehr kommen. Unter anderem ein Nebeneffekt von Einsamkeit ist ja diese Eintrübung des Blicks auf das Soziale. Das heißt, man nimmt soziale Interaktion tendenziell auch negativer wahr und fühlt sich schneller zurückgewiesen. Das heißt, auch in dem Zusammenhang könnte das ganz praktisch sein. Ist natürlich aber auch mit Gefahren verbunden. Also man kann natürlich dann, wenn man so will, auch einfach soziale Probleme unter Umständen einfach wegdrücken und ignorieren. Man könnte über die USA vielleicht sogar den Punkt machen, dass die ihre sozialen Einsamkeitsprobleme letzten Endes durch Fentanyl und Opiate gelöst haben. Es gibt, denke ich, eine Menge Anhaltspunkte dafür, dass so eine Medikalisierung des Problems wahnsinnig krass schiefgehen kann. Deswegen wäre das so eine Sache, von denen würde ich sagen, diese Debatte kommt auf jeden Fall. Um die werden wir auch nicht drum herum kommen, einfach weil in dem Moment, wo klar ist, dass Einsamkeit auch medizinisch Konsequenzen hat, dauerhafte Einsamkeit, irgendwann wird man sich auch einig sein darüber, wie viel Einsamkeit wirklich schädlich ist. Das ist man sich aktuell nicht. Und wie man das bestimmt, darüber ist man sich aktuell auch nicht einig. Aber das ist ein lösbares Problem, in Anführungszeichen. Also es ist, denke ich, wissenschaftlich möglich, Kriterien dafür zu finden, wie viel Einsamkeit eigentlich bei einem durchschnittlichen Menschen zu Gesundheitsschäden führen wird. Das ist ein lösbares Problem und wenn das einmal soweit ist, dass es darüber einen Konsens gibt, speziell in den medizinischen Wissenschaften, dann ist die Behandlung von Einsamkeit durch Medikamente natürlich was, was nahe liegt. So. Es gibt noch so ein paar andere Einsatzmöglichkeiten von Pharmaka, die aktuell in der Forschung ganz interessant sind. Das eine ist zur Unterstützung von Therapien. Das wird zum Beispiel mit Bindungshormonen, also mit Oxytocin zum Beispiel, probiert. Das ist eine gar nicht so unclevere Idee, nämlich dass einsame Menschen ja tatsächlich häufig auch höhere Hürden haben, in Beziehung zu gehen. Gerade weil man halt diese negativen Beziehungsattributionen eher hat. Und deswegen auch größere Schwierigkeiten hat, zum Beispiel aus gruppentherapeutischen Settings Profit zu ziehen, weil es einem einfach schwerer fällt, da anzukommen, da Bindungen zu formen und so weiter. Und die Idee ist, okay, wenn wir den Leuten in solchen therapeutischen Settings ein Bindungshormon geben, dann sind die offener für Kontakt, für einen echten menschlichen Kontakt. Und wir können damit sozusagen die Effekte von Therapien potenzieren. Das ist zumindest von der Idee her clever. Und in diesem Spielfeld von Ideen, wie kann ich eigentlich bestehende therapeutische Angebote durch Medikamente verbessern, verstärken. Das ist natürlich auch so ein Feld, das rollt auf uns zu. Das ist aber vermutlich nicht so problematisch wie die, ich sag mal, Pille gegen die Einsamkeit.
Zum Schluss möchte ich doch noch kurz darauf eingehen, auf die politischen Risiken, die damit verbunden sind, wenn Einsamkeit sich immer weiter ausbreitet. Sie haben da eine These formuliert, die da lautet, je besser es westlichen Gesellschaften gelingt, die liberale Gesellschaftsordnung mit ihrem hohen Grad an Vertrauen in die politischen Institutionen zu erhalten, umso weniger anfällig sind sie für eine zunehmende Verbreitung von Einsamkeit. Und wenn man dieser These folgt, dann könnte man daraus für die Gegenwart zumindest schließen, dass Einsamkeit immer weiter zunehmen wird. Und zwar in dem Maße, in dem die liberale Gesellschaftsordnung durch populistische Politikansätze gefährdet wird.
Ja, also ich würde sagen, tatsächlich das, was wir gerade erleben, diese Zerstörung der Institutionen, die dafür sorgen, dass wir uns über den Zustand der Welt eine gewisse Art von Gewissheit und auch Einigkeit verschaffen können. Journalismus ist da ganz vorne, aber auch Wissenschaft, aber auch natürlich auch die Politik als ein Ort, an dem kollektive Deutungen von Prozessen und Mustern ausgehandelt werden und wo man dann zu einem Schluss kommt, das ist das, was eigentlich gerade passiert. Also dieses Herstellen der Gewissheit über den Zustand der Welt, das wird halt gerade massiv, gerade von populistischer Seite angegriffen, weil diese Verunsicherung letzten Endes der Nährboden ist, auf dem die fußen. Und ich würde sagen, das ist, was kollektiv einsam macht. Dieses Gefühl, zu einer gespaltenen Welt zu gehören, zu einer Welt, in der man nicht weiß, was wahr ist, zu einer Welt, in der man sich nicht sicher sein kann, was morgen sein wird und wem man trauen kann. Das ist das Einfallstor für kollektive Vereinsamung letzten Endes. Und solche Parteien profitieren halt, das wissen wir umgekehrt, überproportional von einsamen Menschen. Einsame Menschen neigen viel stärker dazu, solche Parteien zu wählen, von denen ich sagen würde, die treiben diese Verunsicherung über unsere Art von Gesellschaft massiv voran. Das Schlimme ist dabei, dass die liberale Gesellschaft eigentlich eine vergleichsweise positive Bilanz mit dem Thema Einsamkeit letzten Endes hat. Also soweit wir das irgendwie statistisch nachweisen können, machen liberale Gesellschaften einen Nicht-Einsamer tendenziell eher weniger einsam. Und im Inneren ist das auch zu verstehen, warum das so ist. Weil das, was am besten vor Einsamkeit schützt, sind gute Beziehungen. Und auch Beziehungen, in denen man mit einer gewissen, ich sag mal, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit aufeinander zugehen kann. Es sind aber Beziehungen, in denen Einzelne auch ein hohes Autonomiepotenzial haben. Also das Kernprogramm liberaler Gesellschaften, dem Einzelnen Macht über seine Beziehungen zu geben, das ist einfach fundamental für wenig Einsamkeit. Und Gesellschaften, die das nicht tun, die Menschen einzwängen in alle möglichen Formen von Beziehungen, in denen sie unglücklich sind, die produzieren wahnsinnig viele einsame Menschen. Das heißt, unsere politischen Freiheiten und unsere sozialen Freiheiten, die hängen ziemlich eng zusammen. Und alles, was in die Richtung autoritärer Regimes geht, macht das radikal zunichte. Was das für mich vor allen Dingen bedeutet hat immer, ist die relativ simple politische Forderung, dass man Demokratieförderung einfach auch immer als eine Art von Einsamkeitsprävention verstehen muss. Also man muss als liberale Demokratie gegen dieses falsche Verständnis angehen, dass die liberale Gesellschaft mit ihren jeweiligen Individualisierungsprozessen der Hort der sozialen Kälte sein. Das ist einfach vollkommener Quatsch. Und es gelingt den Feinden der offenen Gesellschaften einfach aktuell viel zu gut, dieses Narrativ zu bedienen. Die haben dafür nichts vorzuweisen an Evidenzen, überhaupt nichts. Und wenn ich dann auf die liberalen Parteien in Deutschland gucke, frage ich mich auch, warum man da soziale Kälte gewissermaßen häufig auch noch als eine Form von Tugend probiert hat zu stilisieren. Das ist für mich so kontraintuitiv wie sonst was.
Und stattdessen, also werden Sie sich bemühen, was zu tun in den nächsten 10 Jahren?
Naja, ich sehe meine Rolle schon natürlich einmal als dieses klassischen Forschers, der da irgendwie Aufklärung betreibt in dem klassischen Sinne, der das auch probiert, nach bestem Wissen und Gewissen rauszufinden, was ist eigentlich der Fall. Mit dem Kompetenznetz Einsamkeit sind wir aber auch ein bisschen noch in einer anderen Rolle. Wir sind in so einer Scharnierrolle zwischen sozialer Praxis und Wissenschaft. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir auch probieren rauszufinden, was funktioniert in der Praxis eigentlich gut mit Blick auf die Verhinderung von Einsamkeit, aber auch mit Blick auf die Linderung von Einsamkeit? Und wie kriegen wir das, ich sag mal in Anführungszeichen, in die Fläche? Also was sind Formate, die sind kopierbar, die sind niedrigschwellig, die sind kosteneffektiv? da hoffe ich, dass auch die aktuelle Regierung und vielleicht auch die künftigen Regierungen weiterhin die Stange halten und uns die Mittel an die Hand geben, um das zu machen. Nicht, dass es keine Einsamkeit mehr gibt, aber dass es keine unnötige Einsamkeit mehr gibt. So.
Das heißt, Sie sind eher doch unterm Strich optimistisch?
Wie war das bei Gramsci? Ich bin sozusagen praktischer Optimist und analytischer Pessimist, glaube ich, war die Formulierung.
Der Soziologe Janosch Schobin zu Gast im Kulturgespräch hier in SWR Kultur. Herr Schobin, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Maul.